herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Der schönste Moment im Leben einer Podcasterin ist ja, wenn sie bemerkt, dass ihre Podcasts auch angehört werden. Und dann ist es noch besser, wenn man dann noch ein Feedback bekommt und eine Kontaktaufnahme folgt. Und aus so einem Zusammenhang heraus freue ich mich jetzt ganz, ganz doll, dass ich mit Uwe sprechen kann. Lieber Uwe, ich begrüße dich aufs Herzlichste in meinem Podcast zum guten Leben in der Phase 3.
Hallo liebe Bettina, schön dabei zu sein.
Ja, wie ist das gekommen? Die Jutta ist ja bereits zweimal aufgetaucht in meinen Podcasts. Und Jutta hat eine hohe Affinität zu Reisen und zu etwas außergewöhnlichen Reisen. Und sie hatte eine Fahrradtour gemacht in Bhutan. Da haben wir so ein bisschen über das Land gesprochen, über das Glücklichsein der Bevölkerung in der Verfassung verankert ist und so weiter. Und jetzt bekam ich dann einen netten Kontakt zu dir, lieber Uwe, weil du hast gesagt, das ist ja interessant. Vielleicht ist das nochmal eine andere Perspektive, die ich, also Uwe, einbringen kann. Weil du hast in deiner Phase 3 was ganz super Spannendes gemacht. Und darüber wollen wir heute reden. Ich habe auch einen Fragebogen von dir bekommen und habe interessiert gelesen. Carpe diem, lebe deinen Traum. Wie hast du das denn gemacht, deinen Traum zu leben mit dem Start in die Phase 3?
Ja, also in der Tat, das war natürlich spannend, von Bhutan zu hören. Und wie ich das gemacht habe, das war eine ganze Reihe von Zufällen, aber natürlich auch ein Stück weit langfristiger Plan. Also für mich war klar, in meinem Job Bank und IT, damit möchte ich nicht in die Rente gehen. Sondern es war für mich immer klar, ich möchte am Ende meines Berufslebens jetzt in Tüdelchen nochmal was Sinnvolles machen. Und tatsächlich in die Entwicklungsarbeit gehen. Und ich hatte das große Glück, ein großes Projekt im Jahr 2019 zu Ende zu bringen. Und das war mein 60. Lebensjahr. Und dann kommt man ins Überlegen, Mensch, was machst du jetzt noch? Du hast noch ein paar Jahre zu arbeiten. Und habe ich mal so ein bisschen links und rechts umgeschaut und bin auf eine große Stiftung gekommen, die mich mal probehalber vier Wochen nach Bhutan geschickt haben. Ich habe mich dann freistellen lassen für diese vier Wochen und habe da ein Mikrofinanzinstitut, also doch wieder Bank und IT, betreut bei einer kleinen IT-Migration. Und es war so erfolgreich, dass man mir angeboten hat, 2020, also dann im 61. Lebensjahr, für 3 Jahre nach Bhutan zu gehen und dort zu arbeiten.
Das ist ja eine Wendung im Leben. Die klingt erstmal unglaublich aufregend. Das ist ja auch für deine Familie. Du hast Familie, nehme ich an.
Natürlich.
Ich habe wahrgenommen, dass du heute deinen Hochzeitstag hast. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du dir diese Zeit nimmst, das zu besprechen und zu sagen, ich gehe jetzt mal 3 Jahre nach Bhutan. Oder hast du die alle mitgenommen?
Nee, also es ist tatsächlich so, ich habe 3 Kinder, alle erwachsen und alle wohlgeraten.
Okay. Die möchten da nicht mitgenommen werden.
Zwei Enkel. Naja, die hatten schon Lust zu kommen. Also als dieses Angebot kam, ich habe direkt zugesagt. Es hat keine 1,5 Sekunden gedauert, weil ich hatte immer den Traum, Himalaya, Nepal, Bhutan, das wäre so der Hammer. Ja. Und das war wirklich der Jackpot. Anders kann man es nicht sagen. Und ich bin dann 2020 mit meiner Frau zusammen.
Ah ja,
gut. Die auch gerade zu dem Zeitpunkt in die Phase 3 sich überlegt hat zu tun. Und sind wir zusammen nach Bhutan gegangen. Und dann kam ja Covid. Und dann war es, also sie ist dann kurz bevor Covid ausbrach, aus Bhutan zurück und war so die Idee, wir wollten alle 3 Monate hin und her pendeln. Das hat sich dann nicht ganz so ergeben, Also meine Frau war dann doch regelmäßig, war ein ganzes Jahr in Bhutan und die Kinder, sie sagen einfach, sie gönnen es mir und sie kennen mich ja auch seit ihrer Geburt und ich bin nur auch jemand, der dann einfach auch sagt, ja, lebe deinen Traum. Und greif zu. So, also Frau mit dabei über einen längeren Zeitraum. Kinder nicht. Die haben kein Visum bekommen, weil das Land sich wegen Covid abgeschottet hat. Das war
ah ja, klar.
Sonst wären die auch nachvollziehen. Die hätten mich sonst besucht, natürlich.
Um welche Aufgabe ging es damals?
Letztlich, also das Projekt nannte sich Project for Rural Development, also ländliche Entwicklung, und das in Zusammenarbeit mit diesem Mikrofinanzinstitut. Mhm. Also dieses Mikrofinanzinstitut wurde von der Sparkassenstiftung in Bhutan aufgebaut. Die starteten 2010, 2011. Und dieses Mikrofinanzinstitut ist nun mit Abstand das größte im Lande und super erfolgreich, weil Mikrofinanz ist natürlich auch was für Entwicklungsarbeit. Wunderbares Mittel, um das eben.
Kannst du mit kurzen Worten sagen, was ist ein Mikrofinanzinstitut?
Na, Mikrofinanz ist tatsächlich also der Gründer oder der das wiederbelebt hat, ist Muhammad Yunus. Der hat den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Ist ein Bangladeschi. Ja. Letztlich geht es darum, der kleinen Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, Kleinstbeträge zu sparen, respektive Kleinstkredite zu bekommen. Also ein Stück weit, was die Sparkassen vor 200 Jahren gemacht haben.
Ja.
Wir reden dann hier von den Gegenwert von einem Euro, der im Monat gespart wird oder so.
Oh ja.
Oder der Kleinkredit ist dann eben ein Kredit, der über 200, 300 Euro ist. Da wird dann eine Nähmaschine finanziert oder eine kleine Geschäftsausstattung. Insbesondere Frauen, also es richtet sich an Frauen.
Ja.
Und damit kann man im Land wirklich entwickeln und den Menschen auch was Gutes tun.
Genau, die Bhutan ist ja von der Größe des Landes, hatte ich gelesen, wie die Schweiz etwa.
Genau.
Und die Bevölkerungsanzahl ist dann aber eher so wie Frankfurt am Main, also von der Menge her.
57.000, 800.000 etwa.
Und die wohnen dann aber auch über dieses Land verteilt und versprenkelt in zum Teil unwegsamem Gelände, stelle ich mir vor, und müssen eben in Verbindung gebracht werden mit diesem Medium der Möglichkeit zu sparen und kleine Kredite aufzunehmen.
Genau.
Super. Genau. Also das macht die Sparkassenstiftung, unterstützt das, dass in solchen Entwicklungsprojekten eben so eine Infrastruktur aufgebaut wird, die ja sehr hilfreich ist. Klasse.
Absolut.
Und du bist mittendrin gewesen.
Und ich war mittendrin. Ich habe das Land von Ost nach West und von Nord nach Süd bereisen können.
Ja.
Also 3 Jahre Fulltime eben auf der Payroll dieser Stiftung.
Ja. Wie hast du das Land empfunden, als du da hingekommen bist?
Ich erinnere mich immer noch, der erste Moment, du landest in Paro, was schon mal spektakulär ist. Es ist dieser Flughafen, da dürfen nur lizenzierte Piloten landen. Es gibt so 16 Piloten von Druck Air. Die sehen die Landebahn 10, 15 Sekunden vor der Landung erst. Das ist dann schon, knapp über die Baumwipfel dann im Sturzflug runter. Eine kurze Landebahn. Das ist schon speziell. Und wenn man dann rauskommt aus dem Gebäude und man ist einfach geflasht. Also die Menschen in ihrer Nationaltracht, die Männer mit dem Gro, also mit dem Röckchen, die Frauen im Kira mit dem langen Rock. Die ersten
Wochen. Das ist das Tägliche. Die laufen, also die bekleiden sich tatsächlich so in dieser traditionellen Weise.
Wenn sie privat sind, laufen sie auch in Jeans rum. Okay. Aber als Arbeitskleidung ist es tatsächlich für die Männer Gro, für die Frauen Kira. Und natürlich am Flughafen, wo dann die Menschen empfangen werden, die sind im Prinzip alle dann mit Go da, um eben auch das Land als solches darzustellen.
Ja. Wie bist du untergekommen? Also du bist da ja hingeflogen, hast deinen Koffer dabei gehabt und deine Frau. Oder wie seid ihr da untergekommen? Was ist passiert dann?
Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich 4 Wochen vorab schon mal im Land war. Und als es dann klar war, ich bekommt dieses Angebot, diese 3 Jahre zu machen. Ich habe meine Wohnung gemietet in Thimphu, in der Hauptstadt, relativ nahe an den Büros dann auch.
Ja.
Und wir sind dann, meine Frau und ich, im Februar 2020 mit 128 Kilogramm Gepäck aufgebrochen. Und das war im Prinzip unser Hausstand und ein bisschen Dinge, die man so dabei hat. Und haben uns dann in dieser Wohnung, die war möbliert, da niedergelassen und angefangen in Thimphu zu leben.
Welche Sprache habt ihr dann verwendet, um euch zu orientieren?
Also es ist natürlich Englisch. Die Landessprache ist Dzongkha.
Ja.
Ist aber das Problem, dass auch nur die Hälfte der Bevölkerung Dzongkha spricht. weil es im Land selber um und bei 15 verschiedene Sprachen gibt. Ich kann natürlich inzwischen so 100 Worte, Tsonga kann ich tatsächlich, also den lernt natürlich dann, wenn man lang genug im Land ist, aber in Thimphu selber ist Englisch die Sprache, mit der man rumkommt, und im Land selber hat man seine Kollegen, seine bhutanischen Kollegen, die alle mindestens 3-4 Sprachen sprechen, die im Land vertreten sind.
Ja, also ja. Das Bildungsniveau ist hoch.
Ja, also die Alphabetisierungsquote ist inzwischen 99%. Mhm. Also da hat sich dieses Land in den letzten 30, 40 Jahren massiv entwickelt.
Und du hattest vorhin erwähnt, dass es viele Frauen sind, die bei diesen Kreditgeschäften teilnehmen und eine Nähmaschine kaufen, als Beispiel hattest du genannt.
Ja.
Wie ist die Rolle der Frau in Bhutan?
Also wenn man die umliegenden Länder nimmt, wir haben dann Indien, wir haben Pakistan, Bangladesch, ist die Rolle der Frau stark. So, das kann man schon mal sagen. Es gibt auch Ministerinnen. Gleichwohl gibt es auch in diesem Land durchaus die dunkle Seite, the dark side of Bhutan. Ja. Auch eben Dinge wie Domestic Violence eben auch vor allem im Zentralbhutan im Osten, die ganz armen Gegenden, wo junge Mädchen auch keine Berufschancen haben und dann verheiratet werden, früh Kinder bekommen. Mhm. Also nicht umsonst, die Partnerorganisation in Bhutan heißt RENU, das ist ein Akronym für Respect, Educate, Nurture, Empower Women. Das ist eine Frauenorganisation. Mhm. Also auch in diesem Land gibt es eine Frauenorganisation und es gibt auch Frauenhäuser tatsächlich in Bhutan. Mhm. Also das ist so ein bisschen immer die andere Seite, wenn man über Bhutan spricht.
Ja, okay. So, jetzt ist das Projekt ja für die Sparkassenstiftung, du hattest 3 Jahre gesagt, habe ich gerade mal ausgerechnet, ist schon länger beendet. Du bist aber trotzdem weiterhin mit Bhutan verbunden. Und wie machst du es jetzt?
Also es ist ja so, ich bin pensioniert, im wohlverdienten Ruhestand, wie es so schön heißt. Mhm. Und ich habe tatsächlich dort Freunde gefunden, Ad1. Und diese Frauenorganisation, die von einer Königin Mutter auch also als Schirmherrin betreut wird, die haben mich angesprochen, ob ich nicht Lust habe, ab und zu auch mal für die was zu tun. Und das war natürlich ein echter Glückstreffer. Also finanziell abgesichert zu sein, und dann die Chance zu haben, jetzt im Moment ist es so, dass ich dann alle, im Schnitt im Frühjahr ein paar Wochen, 2 Monate, im Herbst ein paar Wochen, 2 Monate in das Land gehe und dort andere Projekte betreue. Und für mich ist es natürlich Gehirnjogging pur. Das ist, es ist ein Stück weit wirklich Kuraufenthalt für die Birne, um es mal so ganz flapsig zu sagen. Sport kann ich hier in Deutschland machen, aber hier tatsächlich noch anspruchsvolle Aufgaben zu machen, ohne Druck, aber mit der Chance auch sehr schnelle Wirkung zu erzielen, das ist ein Träumchen.
Kannst du ein Beispiel sagen?
Ein Beispiel ist, wir Bhutaner, wir wollen in Zentralbhutan, in Bhutan, ein Trainingscenter für junge Menschen bauen. Weil eben diese gewerbliche Ausbildung stark gefördert werden soll inzwischen, auch von der Regierung. Und wir sehen es ja in Deutschland, diese White-Collar-Jobs, die sind natürlich angestrebt, aber näher nicht unbedingt immer Mann und Frau. Und da sind sie inzwischen eben auch so weit. Und da versuchen wir, ein Trainingscenter zu bauen. Da mache ich eben auch Fundraising. Also ich versuche dann wirklich Geld zu besorgen, dieses Projekt zu unterstützen. Das ist so ein Beispiel.
Was wird da, also du sagst ja nicht weiße Kragengesellschaft, also die alle ins Top-Management wollen, sondern es sind eher so die Dinge, die Mann und Frau ernähren, die man da lernen kann, habe ich wahrgenommen jetzt.
Genau.
Was lernen die da?
Wir haben so ein paar Trainingsprogramme, das ist einmal Weaving, also Weben. In Bhutan gibt es eine ganz traditionelle Webkunst, wo Schaf- und Jagdwolle verwoben wird. Die stirbt ein Stück weit aus, wenn da nichts gemacht wird. Also Weben, Tailoring, Schneidern. Dann ist es Hospitality, also den Tourismus von der Ausbildung her. Food Processing, das sind so ein paar Sachen, wo man wirklich mit relativ wenig Aufwand sich auch eine Existenz aufbauen kann. Mhm. Und das wollen wir natürlich fördern.
Und woher kommen die Leute, die da lernen?
Also man sieht im Moment in Bhutan eine riesen Migrationswelle. Die zweitgrößte Stadt von Bhutan heißt inzwischen Perth in Australien. Also wirklich Zehntausende von jungen Menschen verlassen das Land. Okay. Und was wir als Migration sehen, ist noch weiter vom Osten und vom Süden Richtung Zentralbhutan. Und das ist so das, wo wir sagen, dort wollen wir die dann auch in Tüttelchen festhalten und die nicht auch noch Richtung Thimphu, also in den Westen oder dann ins Ausland zu haben. Also das sind junge Menschen, unsere Zielgruppe ist 16 bis 24, so dieses Alter, die School-Dropouts, die also dann aus die Schule verlassen und dann nicht wissen, was sie tun sollen. Also spannend.
Ja, eine wunderbare Geschichte. Die Freundschaft, die du dort oder die Verbindung, die du geknüpft hast, ermöglichen dir auch nach Beendigung des Sparkassenprojektes immer wieder auch in andere Themen zu gehen. Also sie holen dich quasi und sagen, bleib hier ein paar Wochen und wir machen jetzt das Neue, das Nächste. Genau. Da musst du dich wieder reinarbeiten.
Ja, ich kriege kein Geld dafür. Die pro bono. Ja, also, und es ist schon spannend, oder? Das letzte Projekt, was ich hatte, die haben so ein, diese Frauenorganisation haben einen Craftladen in Thimphu, der aber tief in roten Zahlen lief.
Ja.
Und ich habe 6 Wochen den Laden geführt und auf Vordermann gebracht. Also mal ganz was Neues. Es ist echt verrückt.
Oh, du strahlst so das ganze Gesicht. Das sind natürlich immer wieder Herausforderungen und die sind ja auch so toll für den Kopf. Und das macht,
ja,
das du hast ja Gehirnjogging gesagt, das macht ja dann auch glücklich, wenn es läuft. Das, ja,
absolut.
Ist das richtig? Ja.
Absolut.
Was machst du sonst, wenn du in Bhutan bist?
Also ich habe eine kleine Musikgruppe tatsächlich. Also ich mache Musik, ich spiele Gitarre. Ja. Und in den 3 Jahren, wo ich permanenter war, haben wir tatsächlich eine Band gehabt. Und wir haben dann musiziert zusammen. Auch das führen wir heute noch fort. Also wenn wir uns treffen, dann jammen wir zusammen. Dann mache ich relativ viel Sport. Es ist ja ein Stück weit Höhentraining. Also in Thimphu lebe ich da auf 2.500 Meter. Mhm. Also wenn ich zurückkomme, merke ich dann doch immer, es ist perfekt, was das mit dem Körper macht. Also lese viel und natürlich nutze auch die Gelegenheit, das ein oder andere Stück weit im Land noch zu besuchen. Ich habe da zwar viel gesehen und letztlich muss man sagen, als Tourist zahlt man jeden Tag $100 Eintrittsgeld. Davor bin ich befreit. Also ich habe dann wirklich auch so ein Stück weit einen monetären Vorteil, dass ich eben quasi umsonst das Land bereisen kann.
Du hast als Hobby Lesen, Musik aktiv machen, angekommen. Was liest du denn?
Also ich lese gern tatsächlich geschichtliche Romane. Mhm. Also im Moment gerade relativ viel über USA und die Entwicklung, was da in der Vergangenheit gekommen ist. Es liegt natürlich nahe. habe natürlich die Zeit abonniert. Die braucht ja auch ihre Zeit. Und ansonsten aber auch jede Menge Krimis und Thriller und sowas. Also was einem so unter die Finger kommt.
Das klingt so, als wenn du viel Zeit mit Lesen verbringst.
Na, ich nehme mir die Zeit und es ist tatsächlich auch so. Also ich finde Lesen eben angenehmer als Fernsehen. Also einfach fit bleiben für die Birne. Das ist eben immer noch das, was reinspielt.
Das kann ich gut nachvollziehen. Hat sich dein Lebensstil und deine Einstellung zum Leben verändert in dieser Zeit?
Ja, absolut. Und das war für mich auch tatsächlich ein Stück weit Glück. Also jeder, der Bank und IT, wenn man da ein bisschen eine etwas rausgehobenere Position hat, dann weiß man, das sind keine 8-Stunden-Tage. Und ein Stück weit war dann, mir kommt es ein bisschen vor wie der Landeanflug von einem Flieger. Also kommt von 10.000 Meter Höhe, also Full Power in Bank IT, dann im Sinkflug. Und dann eben in Bhutan auch mal die 8 Stunden zu arbeiten. Und dann ist auch mal gut und da ist ja auch die Mittagspause. Das war ein Stück weit wirklich Glück für mich, rauszukommen aus dieser Mühle und ein Stück weit zu sehen, was ist eigentlich noch wichtig und wofür will ich eigentlich noch meine Zeit verwenden.
Und da hake ich natürlich gleich mal ein. Was ist denn noch wichtig?
Also tatsächlich, was mir wichtig ist, leben, genießen, carpe diem.
Ja.
Natürlich ist das Glück der Familie, der Menschen um mich herum. Ein Stück weit ist mir aber auch wichtig, tatsächlich jetzt positive Wirkung zu erzielen. Und tatsächlich auch, ich glaube, ich habe ein sehr glückliches Leben führen können bis jetzt. komme auch aus kleinen Verhältnissen, hatte so die 70er Jahre Bildungsreform. Ich wäre normalerweise nie aufs Gymnasium gegangen. Und ein Stück weit dieses Glück jetzt auch weitergeben zu können an andere, ja, das ist sowas, was mich wirklich glücklich macht und sehr zufrieden macht.
Ist das dein Lebensinhalt, kann man das so sagen? Ist das ein blödes Wort?
Ja, ein Stück weit wirklich weitergeben, was mir positiv widerfahren ist, das auch weiterzugeben. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, ja.
Ich habe gerade ein Buch von Gerhard Hüther gelesen über Liebe und wie wichtig das ist. Würdest du sagen, du liebst das, was du tust?
Und, ja.
Ja. Und auch die, sagen wir mal, die Liebe, man kann das ja auch im übertragenen Sinne sehen, zu deinen Mitmenschen, zu den Menschen, denen du was geben willst, treibt dich an. Das macht dich dann glücklich.
Genau. Liebe, Passion, Enthusiasmus. Das sind so die einen auch am Laufen halten. Und auch, ja, was ich für mich merke, mich auch jung hält, tatsächlich.
Gibt es Herausforderungen, wo du sagst, da muss ich jetzt mal die Zähne zusammenbeißen und durch und jetzt, das hätte ich jetzt eigentlich, das ist, also wenn ich einen neuen Podcast aufnehmen soll, dann ist das immer für mich nochmal so Adrenalin und dann bereite ich mich vor und dann hoffe ich, dass es alles gut läuft und mir die richtigen Fragen einfallen. Das würde ich jetzt nicht als, das ist eine positive Herausforderung, der ich mich gerne stelle, sonst würde ich es ja nicht machen.
Also positive Herausforderung tatsächlich war für mich dieses Thema Fundraising. Also wirklich, und das ist ein Stück, das ist wirklich Knochenarbeit, Geld zu besorgen für Projekte.
Okay. Und das machst du ja auch immer.
Das mache ich noch. Das ist wirklich eine harte Vertriebsarbeit, die ich noch aus ganz früheren Jahren kenne. Ist eine positive Herausforderung. Ich bin ja gleichzeitig auch noch im Vorstand bei der Deutschen Bhutan Himalaya Gesellschaft. Okay. Das ist also der deutsch-bhutanische Verein.
Wo hat der seinen Sitz?
In Köln.
In Köln, also.
Oder bei Frankfurt, also in Köln.
Ja, gut,
Köln,
aber in Deutschland. Und,
Genau, es ist die Deutsche Bhutan Himalaya Gesellschaft, genau. Und da versuchen wir natürlich Geld zu besorgen. Also positive Herausforderung. Negative, natürlich erst ganz jüngst ist mir der Rechner abgeschmiert. Und zwar am letzten Tag in Bhutan. Neuen Rechner aufsetzen. Sag ich, nee, das muss nicht unbedingt sein. Vor allem im Job früher, da hatte man jemanden, der das gemacht hat. Ja. Jetzt muss man das selbst machen.
Ja.
Das hat da mal eine negative Herausforderung.
Ja, okay. Aber wenn es dabei bleibt, ist das sehr, sehr, sehr gut. Hast du dein Älterwerden irgendwie geplant? Also so ein Moment des offiziellen Ruhestandsübergangs und so weiter ist ja immer so ein Anhaltepunkt, wo man vielleicht sowas planen könnte. Also was mache ich, wenn ich vielleicht nicht mehr so kann, wenn was brauche ich, um in Ruhe leben zu können?
Ja. Als ich mit 60. Lebensjahr tatsächlich diesen Auslöser hatte, Projekt zu Ende, was machst du jetzt noch? Das war ein wunderschöner Impuls. Mhm. Und dann natürlich dieses große Glück mit der Stiftung. Mhm. Und zum Thema Planung, also Freunde von mir, langjährige Freunde, die sagten dann, Mensch Uwe, das hast du schon vor 30 Jahren gesagt, dass du das machen willst. Also das schlummerte schon die ganze Zeit in mir drin.
Also die eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Genau.
Und in die Entwicklungsarbeit zu gehen,
genau.
Das hast du geplant.
Genau. Ja. Also es war schlummerte schon die ganze Zeit und dann natürlich, wenn man das so konkret planen kann, war natürlich perfekt.
Ja.
Und natürlich nicht geplant, dass es jetzt auch noch trägt im Moment. Mhm. Ich hätte mir sonst was anderes gesucht.
Ja.
Aber so ist es natürlich. Also inzwischen ist es das 7. Jahr Bhutan bei mir. Das ist schon verrückt.
Hast du da irgendwie ein Ziel, wie lange das weiterlaufen soll?
Nee. Also ich sag mal, solange die Familie mitspielt, solange die Frau mitspielt und solange die Gesundheit mitspielt. Mhm. Das ist so das, sag ich mal, warum nicht?
Ja.
Tatsächlich.
Geht deine Frau jetzt mit rüber, wenn du
bei den kurzen nicht,
da bist?
Aber wir haben schon gesagt, wenn wir das Trainingscenter eröffnen. Und ich hoffe, dass wir jetzt das Geld so langsam zusammen haben. So ein paar 200.000, 300.000 Euro fehlen noch. Dann ist aber auch klar, wenn dann Groundbreaking respektive die Eröffnung ist, da wird meine Frau dann auch wieder mitkommen. Es sind ja keine langen Einsätze mehr, so wie seinerzeit, sondern solche Kurzeinsätze.
Also Kurzeinsatz in ein paar Wochen.
Genau.
Ja, okay. Ja, aber auch das muss ja in der Partnerschaft gut funktionieren. Ihr habt
absolut.
Ja bestimmt darüber geredet, wie das funktioniert. Und das ist ja nicht alltäglich, dass einer immer mal verschwindet, ein paar Wochen.
Gut, meine Frau hat eben auch ein Ehrenamt. Sie, sie arbeitet als Mitarbeiterin im Hamburgischen Museum für Geschichte und geht auch gern in die Berge, also dann in die Alpen und nicht ins Himalaya. Ja. Also das kriegen wir schon ganz gut hin. Und wir haben natürlich auch viel Zeit gemeinsam.
Sie macht auch ihr Ding dann.
Ja.
So kann man das so zusammenfassen. Habt ihr zusammen darüber geredet, was ist, wenn einer von euch vielleicht nicht mehr so mobil ist oder demenziell erkranken sollte, wie ihr das machen wollt? Redet ihr darüber?
Ja, und witzigerweise, wir bauen gerade oder haben gerade unser Haus so ein Stück weit umgebaut.
Ja.
Also barrierefrei, Zugang und wir haben noch eine kleine Einlegewohnung, da reden wir auch dann drüber. Also wir werden hier alt werden in dem Haus. Also wir werden dann im Zweifel auch Pflegepersonal bei uns im Haus haben. Knock on wood, wir wollen also noch sind wir beide super fit und sportlich und alles.
Ja.
Aber wir reden darüber und wir bauen auch, also haben uns schon vorgesorgt sozusagen, dass ein Stück weit in der Zeit, wo man eben noch die Kraft hat und auch die Muße, das auch in Ruhe zu machen. Also das ist ein Stück weit, dann, da kommt dann vielleicht doch der ITler und der Planer dann der doch Planer. Ein Stück weit durch.
Ja. Ja, aber das ist doch gut. Ich finde das sehr wichtig, dass man darüber redet.
Absolut.
Genau. Du hast über Sport geredet, dass du gerne Sport machst. Hast du ein bestimmtes Programm, um dich fit zu halten?
Also ich laufe gern. Das habe ich schon, also seit meiner, also muss dazu sagen, meine Frau war mal deutsche Meisterin im Triathlon, also in ihrer Altersgruppe. Die hat mich tatsächlich, als ich 40 war, dann zum Laufen gebracht. Also wir laufen beide sehr gern, auch lange Strecken. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und jetzt haben wir uns noch eine kleine Muckibude zugelegt, also hinten im Gartenhaus. Weil Krafttraining haben wir ja auch gelesen, im Alter immer wichtig. Also nicht nur Cardio, sondern auch Kraft.
Und kann ich noch ein Ausrufezeichen dahinter setzen?
Und wir haben das große Glück, hier direkt am Waldrand zu leben. Also wir haben am Rand vom Sachsenwald. Also einfach auch raus und bewegen.
Sehr schön.
Das ist auch was, also wenn ich auch gefragt werde, was tust du, um noch so fit zu bleiben? Sport und für die Birne, das ist eigentlich das Wichtige.
Ja, Sport und für die Birne, das ist ja eine gute Zusammenfassung. Also ich fand das Bild gerade so schön. Deine Frau hält dich am Laufen, seitdem du 40 bist. Das ist ja sehr tiefgründig, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt über den Satz. Herrlich.
Das ist richtig, ja.
Aber es klingt ja so, als hättet ihr wirklich ein schönes gemeinsames Leben und das funktioniert und mit euren Kindern funktioniert es eben auch gut. Ich finde immer, das ist so schön, wenn die Familie zusammen ist und zusammen sein kann und alle gesund sind und es gut funktioniert. Das ist ja ein größeres Glück, kann es ja gar nicht geben.
Genau. Sehe ich genauso, absolut, ja.
Hast du für dich eine Bucketlist noch neben diesem, was wir gerade alle schon besprochen haben?
Also eine explizite Bucketlist nicht. Was wir wirklich auch machen wollen, ist sicherlich Reisen. Die Welt erleben. Ansonsten.
Wohin? Habt ihr da besondere Ziele?
Tatsächlich gern Asien.
Mhm.
Also waren auch schon vor vielen Jahren, als es noch gar nicht en vogue war, in Myanmar oder in Laos oder in Vietnam. Also das finden wir sehr schön. Und das ist ein Stück weit auch, was wir tun. Und was wir jetzt auch genießen, sind in Deutschland auch durchaus schöne Kurzausflüge. Was wir auch zusammen machen. Aber jetzt wirklich, ich überlege gerade nochmal, so eine explizite Bucketliste. Nee, also wie gesagt, dadurch, dass also ich hatte mal tatsächlich noch einen Plan, nochmal zu studieren. Tatsächlich Geschichte, Schräger oder Archäologie.
Ja.
Dann kam aber Bhutan dazwischen.
Mhm.
Also und ich glaube, das werde ich dann auch nicht mehr tun.
Du glaubst. Warten wir es ab?
Genau. Also solange es die Möglichkeit gibt mit Bhutan, werde ich das machen.
Das ist ja eine runde Sache bisher.
Ja,
und wer weiß, was da noch kommt.
Genau.
Was empfiehlst du denn anderen Menschen, die über ihre Phase 3 nachdenken oder kurz davor stehen, was sie tun sollten, um in so eine schöne Situation zu kommen, in der du dich offensichtlich befindest?
Ja. Macht euch frühzeitig Gedanken. Die Zeit verrinnt dann schneller, als man so denkt.
Mhm.
Und dann steht man plötzlich da wie der Ochs vorm Berg und sagt, was mache ich jetzt? Also wirklich frühzeitig Gedanken machen und ein Stück weit eben auch nicht nur den Sport, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Also das, mhm. Sondern eben auch, was kann ich tun, um für den Kopf noch was tun? Will ich denn, also was will ich machen? Was will ich erreichen? Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Eine kurze Nachfrage. Du sagst ja, man steht sonst wie der Ochs vorm Berg. Das bedeutet ja so nur, also juhu, jetzt ist die große Freiheit und ich bin endlich selbstbestimmt. Der Ruhestand ist da. Das ist nicht so deine Empfehlung. Das ist nicht gut.
Richtig. Was man häufig erlebt im Beruf, dass Menschen ein Stück weit den Beruf über alles stellen.
Ja.
Und es ein Stück weit sogar als Hülle, als Stütze für ihr Bewusstsein oder ihr Leben haben. Und das fällt dann plötzlich weg.
Ja.
Und was passiert dann? Und das ist, glaube ich, sowas, ich habe so den einen oder anderen in der Richtung erlebt, die dann sagten, ja, ich guck da mal. Ja, und dann guckt man und puh. Ja. Also deswegen glaube ich schon, es ist wichtig, in der Zeit, wo man wirklich noch kann, und ja, das auch tun.
Verstehe ich. Also die Sinnsuche ist ja auch so ein bisschen dabei. Das habe ich.
Danke. Da kam ich gerade nicht drauf. Danke.
Ah, cool. Super. Das ist also, das kannst du ja auch machen, wenn du im Berufsleben noch bist. Das ist ja das, was du meinst. Also der Beruf kann einen ja so mitreißen, dass man von morgens bis abends beschäftigt ist und genau in dieser Welt lebt. Aber der Sinn und das eigene Leben und das, was man eigentlich vielleicht möchte und was einen lebendig hält, das hat man noch nicht so bedacht. Und das ist nicht gut, wenn man da erst anfängt, wenn man wirklich den Schlüssel zum Büro abgegeben hat, also den Ausweis. Das ist genau. Deine Empfehlung.
Also, und die Mailadresse ist dann plötzlich gelöscht und überhaupt.
Ja, Handynummer weg. Mailadresse, also dein ganzes Umfeld, dein soziales Umfeld, wenn du dich nicht um ein anderes gekümmert hast, ist dann abgeschlossen. Die Sitzungen finden zukünftig ohne dich statt. Ja. Und das ist nicht so... Weil das mal cool ist, sondern du darfst da auch gar nicht mehr mitmachen. Der Club ist dann geschlossen.
Ja, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst, so meine etwas unstrukturierten Gedanken.
Damit, mit diesem schönen sinnhaften Schluss wollen wir es bewenden lassen. Ich bedanke mich herzlich, Uwe, dass du dich gemeldet hast. Und ich denke, dieses Land Bhutan mit dem Glücklichkeitsfaktor in der Verfassung hat eben auch seine verschiedensten Facetten. Es ist dann doch auch ein Entwicklungsland und man kann ganz viel tun. Absolut. Und es ist ein super schönes Beispiel, was du in deiner Phase 3 machst, wie man sich einbringen kann und glücklich sein kann einfach. Vielen, vielen Dank, lieber Uwe. Das war ein tolles Gespräch.
Ja, Bettina, vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Gelegenheit. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ein Stück weit, wenn ich nur eine Person erwische, die sagt, boah, das klingt spannend und ich habe vielleicht ein paar Kreuzerlein übrig, bin ich dankbar, wenn da ein Feedback kommt.
Also, falls jemand das unterstützen möchte, er wende sich sehr gerne an mich. Ich leite das sofort weiter. Machen wir so.
Danke.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase3.com